Was für ein Lied. Ich wott mit dir gehen, bliebe mit dir stehen, brieche auf mit dir. Herr, ich folge dir. Diene, wie du dienst, liebe, wie du liebst. Hey, was für ein Versprecher, was mir da gerade gähen. Ich weiß nicht, ich habe zwischendurch mal aufhören müssen zu singen, weil ich mir selber nicht so ganz traut habe, ob ich das wirklich so meine. Ob ich das wirklich so kann. Ob ich parat bin da dafür. Dann stehen bleiben, wenn Jesus stehen bleibt. Und ich merke, wie oft, dass mir das gar nicht klingt. Wie oft ich es gar nicht merke, wenn er wieder aufbricht oder wenn er Stillstand verordnet. Und manchmal wette ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Manchmal wette ich viel lieber in meiner Komfortzone bleiben. Nicht ins kalte Wasser springen von der Limit. Manchmal scheitert es an meinem Wille, an meinem Wille. Ich werde gern beten. Jesus, manchmal bin ich nicht fähig, so zu lieben, wie du liebst. Manchmal wollte ich es auch gar nicht. Und das tut mir von Herzen leid. Danke, dass du all die Situationen in meinem Leben, in unserem Leben siehst, wo unser Wille scheitert, wo wir das gar nicht können, wo wir gar nicht wollen. Dir dienen, dir folgen, stehen bleiben, wenn du stehen bleibst. Und wir bitten dich miteinander um Vergebung für die Situationen, wo das so ist, wo wir scheitern. Und gleichzeitig möchte ich dir Danke sagen, dass du Geduld mit uns hast und dass du uns trotzdem liebst und dass du trotzdem mit uns weitergehst. Und ich möchte dich bitten, dass du den Wunsch, das Lied, das Gebet immer mehr zur Realität werden lässt in meinem Leben und auch in unserem Leben. Amen. Ein herausforderndes Lied. Und jetzt kommt noch ein herausfordernder Bibeltext. Ich möchte mit euch Matthäus 7, 13 und der Vers 14 lesen. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, christlich sozialisiert, wie man es so schön sagt. Und der Text vom breiten und vom schmalen Weg kann ich gefühlt mit der Muttermilch impliziert kriegt. Der Text redet von einem breiten Weg, wo ins Verderben führt, und von einem schmalen Weg, wo zum Leben führt. Und vom breiten sind viele und vom schmalen wenige. Obwohl er zum Leben führt. Eigentlich paradox, dass Menschen anscheinend freiwillig den schlechten Weg wählen. Aber so ist es. Viele Christen in meinem Alter oder auch älter haben ein ganz bestimmtes Bild im Sinn, wenn sie den Text hören. Und zwar das da. Das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Und vielleicht geht es dir jetzt wie mir. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend unheimlich oft gehört, was man als Christ darf und was man als Christ ja nicht machen darf. Und es ist mir immer mit dem Bibeltext und dem Bild erklärt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch daheim hängen habt oder irgendwo noch versteckt habt. Aber mir ist erklärt worden, Moni, Kino, Fußball, Fasnacht, überhaupt Sportveranstaltungen. Das Dorffest, bei uns hat es Brunnen- und Backhausfest geheißen. Geburtstagsparty von irgendwelchen Schulgespänli. Sind alle Sachen, wo man ja nicht machen sollte. Weil es ist auf einem breiten Weg. Es führt dich weg von Jesus. Hat man solche Veranstaltungen besucht, hat man sich ganz sicherlich mitten auf einem breiten Weg befunden. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe so oft diese Botschaft gehört, dass ich irgendwann davon überzeugt war, dass es so ist. Und ich habe selber, ist das meine Botschaft geworden auf einmal. Und es hat Jahre gedauert, dass ich mich habe von dem lossagen können und Freiheit bekommen habe. Es hat eine Zeit gebraucht, auch diese Predigt einmal wieder, um mich mit dem Text auszusöhnen. Vielleicht fragst du dich, was ist denn das Problem? Das ist ja nur ein Bild und das andere ist ja nur ein Text. Aber wisst ihr, was bei mir passiert ist? Dass dieses Bild mein Verständnis vom Bibeltext beeinflusst hat. Ich habe nicht mehr geschaut, was steht denn eigentlich in der Bibel, sondern ich habe durch die Brille von diesem Bild den Bibeltext gelesen. Und das ist was, wo nicht passieren darf. Ein Bild soll uns helfen, schwierige Dinge verständlich zu machen. Aber es ist eine Krücke. Und es darf nicht passieren, dass das Bild anstelle vom Bibeltext rutscht. Es darf nicht andersrum sein. Interessant ist, dass gerade das Bild hier sich über die Jahre verändert hat. 1860 ist das Bild gemalt worden, da hat es so ausgesehen. In den 2000er Jahren hat es auf einmal so ausgesehen. Dinge, wo in 1860 noch auf einem breiten Weg waren, findet man im Neueren nimmer. Aber dafür findet man Sachen, wo vom 2000er Bild ist, da nimmer. Zum Beispiel ist die USA und EU auf einmal auf den breiten Weg gerutscht. Politik ist auch auf einmal auf den breiten Weg gerutscht. Dafür findet man Diakonissenhäuser und Waisenhäuser, also so soziales Engagement, gar nicht mehr im neueren Bild. Spannend, spannend. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hat das Bild dieses Verständnis vom Bibeltext beeinflusst? Glaubst du, also ganz im Geheimen natürlich, dass es genau so abläuft? Vielleicht hast du aber ein ganz anderes Bild im Kopf, wenn du an den Bibeltext denkst. Ganz egal, so oder so lohnt es sich, einen Blick in den Text hineinzutun und das Ganze ein wenig genauer zu betrachten. Ich lasse den Text einfach einmal da so stehen. Damit wir den Text wirklich verstehen, müssen wir einen Blick in die ganze Bergpredigt schauen. Wir müssen das Ganze im Zusammenhang sehen. Wo steht denn das eigentlich? Die Verse 12 bis 14, über den Vers 12 hat der Werner vor 2 Wochen predigt, da könnt ihr nochmal nach, 3 Wochen, könnt ihr nochmal nachlassen. Wir haben letzte Woche auch darüber diskutiert. Aber die Verse, die bildet Einheit und zwar der Anfang vom Schluss von der Bergpredigt. Jesus bereitet in den folgenden Versen seine Jünger darauf vor, was das Leben mit ihm bedeutet, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und er macht deutlich, dass es nicht nur ums Hören geht, sondern dass es ums Du geht. Dass es darum geht, das, was er jetzt 2 Kapitel lang gesagt hat, umzusetzen. Das, was wir gelesen haben, das soll nicht einfach nur in unsere Köpfe bleiben, wissen, alles schön und gut, sondern das soll uns aktiv werden lassen. Und in Kapitel 6 redet Jesus dann letzten Endes davon, der falschen Frömmigkeit. Und die ist ihm total zuwider. Sind die Zuhörer und Adressaten, waren sind die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die Pharisäer und noch ein paar andere Leute, die interessiert waren. Jesus hat aufgeräumt mit der falschen Frömmigkeit und hat von einem neuen Reich geredet, in dem andere Prinzipien gelten, in dem andere Schwerpunkte liegen. Anders ist wichtig. Das sind auf einmal die Armen und die Schwachen. Die Wichtige, nicht die Starke und die Reiche. Jesus warnt sie, die Zuhörer, in Kapitel 6 eindringlich, dass es Verhalten, wo man sich selber irgendwie so groß und toll und stark und mächtig darstellt und auf andere abschaut, dass ihm das zutiefst zuwider ist. Jesus legt sich immer wieder mit den Pharisäern an. Mit der frommen Elite, der frommen Aushängeschilder von der damaligen Zeit, um ihnen klarzumachen, hey, alles, was nach Fassade aussieht, wo ihr irgendwelche Frömmigkeiten nach außen hin tragt, das hat keinen Bestand. Da, wo ihr nach außen hin schön fromm, schön christlich daherkommt, aber im Hinterzimmer über andere richtet, andere herabsetzt, wo ihr euch erhebt, wo ihr scheinheilig labbet, wo ihr andere unterdrücket, wo ihr geldgierig seid, wo ihr gnadenlos andere beurteilt, habe ich keine Freude dran. Harte Wort. Jesus hat gelehrt, wie sein Reich beschaffen ist, welche Maßstäbe dort gelten. Und ich hoffe, dass uns nach 2 Kapitel Bergpredigt allen klar ist, wie schwer das ist und wie herausfordernd, dass diese Maßstäbe sind. Und mit all dem Wissen, was jetzt da so gelaufen ist, mit dem hohen Maßstab im Hinterkopf, möchte ich euch die Frage stellen, wo verläuft jetzt genau der schmale Weg? Wo geht denn der durch? Was heißt es denn, mit dem Wissen von der Bergpredigt auf dem schmalen Weg zu gehen? Jesus hat ihn nicht irgendwo verortet und hat gesagt, ja, wenn er also in Jerusalem links rumgeht, dann seid ihr auf dem schmalen Weg. Wenn er rechts rumgeht, dann seid ihr auf dem breiten. In unsere Köpfe hat es wie so eine Weggabelung, ähnlich wie auf dem Bild. Einer links und einer rechts. Und ich stelle heute Morgen eine bisschen herausfordernde These auf. Was wäre, wenn der schmale Weg mitten auf dem breiten Weg verläuft? Ich weiß, es ist schwierig. Es ist schwierig zum Denken. Meine Prägung und vielleicht auch deine hat mich gelehrt, wir müssen uns absondern als Christen. Ja, nichts mit der Welt zu tun haben. Der schmale Weg verläuft ganz, ganz weit weg vom breiten Weg. Der schmale Weg heißt, wir sondern uns ab als Chilene, wir sondern uns ab als Christen. Wir ziehen uns zurück in unsere eigene Reihe, Und dort haben wir es schön gut und schön gemütlich, richtet uns ein, so wie es mir gerade passt. Wir haben es kuschelig miteinander. Oh, es ist ja auch was Schönes, wenn ich die Leute kenne, mit denen ich am Tisch sitze. Wir haben entschieden, was man als Christ darf und was man nicht darf. Und wir haben definiert, was zum breiten Weg gehört und was zum schmalen Weg gehört. Aber wir haben es nicht auch dabei belassen, sondern wir haben auch ganz schön die anderen danach gerichtet, ob sie jetzt auf dem schmalen Weg sind oder ob sie auf dem breiten Weg sind. Von außen gesehen, zumindest habe ich das oft gehört, hat man so Sätze wie, oh, ihr seid ein wenig sonderbar, komisch, weltfremd. Christen sind auf jeden Fall die Leute, die nicht Gemeinschaft haben wollen mit Leuten, die nicht gläubig sind. Und Christen sind auf jeden Fall die, die sich besser fühlen als alle anderen. Wisst ihr, was verrückt ist? Von der Absonderung lesen wir in dem Text überhaupt nichts. Null. Jesus fordert uns in Matthäus auf, Salz und Licht zu sein. Und wenn wir der Bestimmung nachkommen wollen, Salz und Licht sei, dann heißt es, ein Leben in der Welt zu führen. Jesus sagt, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Aber wir gehören in die Welt hinein. Wir sind Salz, wir sind das Licht. Du bist Salz und du bist Licht. Und jetzt kann man sagen, ja, aber Moni, ist das nicht ein wenig ein gefährliches Denken? Hat der Paulus nicht gesagt, dass wir ja nicht am selben Joch ziehen sollen wie die Ungläubigen? Stimmt. Aber der Paulus hat auch gesagt, wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Hey, der Paulus geht von einem Leben in der Welt aus. Er geht davon aus, dass wir Teil sind von der. Weiter heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hey, Jesus hat die ganze Welt geliebt. Nicht nur die auf dem schmalen Weg, sondern die ganze Welt mit allem Drum und Dran. Wir sind herausgefordert, uns an die Welt zu verschenken, aber nicht zu verkaufen. Und da ist der große Unterschied. Zu verschenken, aber nicht zu verkaufen. Hey, wir sind Botschafter. Botschafter an Jesu Stadt. Ich weiß nicht, wer von den schlauen Menschen das einmal gesagt hat. Aber irgendeiner war es. Dass wir die einzigste Bibel sind, wo heute noch gelesen wird. Du bist Botschafter. Du repräsentierst Jesus auf dieser Welt. Wir sind Gottes Geschenk an die Welt. Aber wisst ihr, damit wir das sein können, müssen wir wissen, wer wir sind. Wer wir in Jesus sind. Was ist unsere Identität? Bist du dir dessen bewusst, wer du bist durch Jesus und in Jesus? Und du musst noch was wissen. Du musst wissen, wo deine Heimat ist. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Das ist unsere Heimat. Nicht da, nicht Zürich, nicht Zumiken. Oder wo auch immer ihr herkommt. Hey, wenn Jesus deine allererste Priorität ist in deinem Leben, ich bin davon überzeugt, dass sich dann alles andere einsortieren wird. Aber deine Prioritäten müssen geklärt sein. Und du musst wissen, wer du in Jesus bist. Du bist sein geliebtes Kind. Teuer erkauft. Du bist ein Botschafter oder eine Botschafterin von Jesus in dieser Welt. Es gibt keinen anderen, der den Job übernehmen kann. Das ist dein Job. Menschen sollen durch dich Jesus erkennen. Hey, stehst du auf diesem sicheren Fundament? Weißt du ganz tief in dir innen drin, dass du Gottes geliebtes Kind bist? Dass du sein befähigtes Kind bist? Dass du alles in dir trägst und in dieser Welt sein Botschafter oder seine Botschafterin zu sein? Hey, Jesus hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst. Mit allem. Ich finde den Text sehr herausfordernd. Weil wenn Jesus vom schmalen und vom breiten Weg redet, dann ist es keine Evangelisationsveranstaltung, sondern das ist eine Lehrstunde für seine Jünger. Es ist eine Lehrstunde für dich und für mich. Und manchmal passiert es mir und vielleicht auch dem einen oder anderen von euch, dass man die Texte isoliert lesen und nicht im ganzen Zusammenhang von der Bergpredigt. Wisst ihr, es ist unheimlich wichtig, dass wir die Bibel als Ganzes lesen und als Ganzes verstehen und nicht so einzelne Sachen rauspicken und die für uns annehmen. Früher habe ich immer gedacht, bei dem Text kommt zuerst der schmale Weg und dann am Ende kommt das schmale Tor und dann bin ich bei Jesus. Der Text sagt was anderes. Der Text sagt zuerst einmal, zuerst kommt das schmale Tor und dann kommt der Weg, wo uns zum Leben führt. Zuerst ein Tor, dann Weg zum Leben. Und wisst ihr, den Weg müssen wir nicht alleine gehen, sondern den geht Jesus mit. Wir müssen nicht zuerst ein gutes Leben führen, damit wir dann einmal in den Himmel kommen. Und wisst ihr, was ich das einfach Wunderschöne finde? Der Matthäus redet hier von Tür, von Weg und von Leben. Bibelkenner von euch, fallen da jetzt ganz sicherlich drei Sachen ein, wo Jesus von sich gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Tür, Weg und das Leben, das ist Jesus. Wer durch die Tür durchgeht, sagt Jesus, wird selig werden und Leben in Fülle haben. Hey, wenn du beschließt, an Jesus zu glauben, wenn du beschließt, dein Leben ihm zu geben, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann gehst du durch diese Tür hindurch zum Leben. Zum Leben. Das heißt, das Tor ist eng und der Weg ist schmal. Beziehungsweise da steht eingeengt. Der Weg ist eingeengt, wenn man es ganz korrekt übersetzt. Und das griechische Wort dafür ist Klipsis. Und Klipsis bedeutet bedrängend. Und wir finden dasselbe Wort an einer bekannten Stelle, und zwar in Johannes 16, Vers 33. Da heißt es: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und eigentlich heißt Ever, muss ich jetzt leider so sagen, der Luther hat da ein wenig einen Fehler gemacht, weil der hat Klipsis mit Angst übersetzt. Aber Klipsis ist nicht Angst, sondern Klipsis ist Bedrängnis. Die Angst ist das Gefühl, wo dahinter steckt und wo das auslösen kann, wenn wir in Bedrängnis sind. Aber es muss nicht so sein. Normal, eigentlich heißt der Vers: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du Bedrängnis erfahren. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann es manchmal eng werden. Weil Menschen, die nach dem leben, wo in der Bergpredigt steht, die werden in Bedrängnis geraten. Hey, Jesus ist so ehrlich zu uns. Der schmiert uns nicht irgendwie Honig ums Maul, sondern er sagt: Hey, wenn ihr das umsetzt, was ich euch lehre, dann wird euch das manchmal in Bedrängnis führen. Wir stehen manchmal als Christen vor herausfordernden Situationen. Und wenn wir das konsequent leben, weil was wir in der Bergpredigt hören, dann wird es eng für uns. Wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet für mich ein Leben auf einem schmalen Weg, ein Leben, wo ich mich weigere, andere zu richten. Dann ist es Leben, in dem wir die andere Wange hinhalten. Dann ist es Leben auf einem schmalen Weg, großzügig zu sein, mit meinen Ressourcen, mit meinem Geld, mit meiner Liebe, Vergebungsbereitschaft, Barmherzigkeit. Dann poche ich nicht mehr auf mein Recht. Dann sehe ich nicht zuerst, was alle anderen falsch machen, sondern schaue, was bei mir falsch läuft. Dann erwarte ich nicht, etwas zurückzukriegen von dem, wo ich ausleihe oder wo ich hergebe oder wo ich mache. Dann stifte ich Friede. Dann heißt es, ich bin vergebungsbereit und mache den ersten Schritt auf der anderen zu. Dann bin ich bereit, eine extra Meile zu laufen. Auf dem schmalen Weg heißt dann, ich bin sanftmütig, ich sorge mich nicht. Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Wir lieben konsequent, selbst die, die uns hassen, selbst die, die uns fluchen, selbst die, die Böses tun. Und so weiter. Stellt euch einmal vor, was das für einen Unterschied machen würde in der Welt. Wenn eine Gruppe von, weiß ich, wie viele Menschen das mir jetzt sind, 80, 85, 90, keine Ahnung, konsequent so leben würdet. Stell dir vor, du tust es so leben in deinem normalen Leben. In deinem Alltag. Und ich bin sicher, dass es dann eng wird. Dass dich das in Bedrängnis bringen wird. Manchmal bringst du dich sogar dann selber in Bedrängnis. Weil konkret könnte es heißen, dass wenn andere lästern oder tratschen, dass du nicht mitmachst. Konkret kann das sein, dass wenn fremde Feindlichkeit auftritt, du hinstehst und dich vor die Leute schützend stellst, dass du nicht mitmachst, wenn andere diskriminiert werden, wenn Ausländer, andersfarbige Menschen oder irgendwelche Minderheiten schlecht gemacht werden, dass du dich davor stellst. Konkret kann es heißen, dass da, wo Neid und Missgunst glatt wird, dass du großzügig bist. Konkret kann es heißen, dass du nicht nur für die Ukraine und für Russland battest, sondern dass du ins Krisengebiet fährst und dich zwischen die Fronten stellst. Und sagst, hey Moni, das ist jetzt wirklich gestört. Ich kenne jemanden, der das macht. Zwischen die Fronten stehen. Oder Marie John. Aline hat mir die Woche das Film geschickt von der Marie John. Sehr zu empfehlen. Wer das haben möchte, darf sich bei mir melden. Eine Deutsche, wo in Kiew wohnt und wo nicht gegangen ist, als der Krieg angefangen hat. Hey, was wird passieren, wenn wir als Christen konsequent so leben würden? Das wäre für mich der Himmel auf Erden, auch wenn es in Bedrängnis führt. Aber wisst ihr was Jesus auch sagt? Es sind nur wenige, die diesen Weg gehen. Es sind nur wenige, wo sich darauf einlassen. Es sind nur wenige. Die Frage ist, bist du dabei? Bist du da dabei? Du hast die Wahl. Du darfst wählen. Es ist nicht Jesus, der für dich wählt, sondern es ist deine Wahl. Und vielleicht winkst du jetzt ab und sagst du, Moni, das ist mir alles viel zu schwierig. Das möchte ich nicht. In die Bedrängnis werde ich mich doch nicht selber bringen. Es kann sein, dass wir lieber auf einem breiten Weg unterwegs sind, auf einem bequemen Weg. Weil genau das heißt es eigentlich, dieses Breit, wir sagen dem Breite zu. Im Griechischen steht nochmal anders, aber im hebräischen Denken steckt hinter dem Breit, sich's bequem machen. Wir können es uns bequem machen, ja. Es ist deine Wahl. Und wisst ihr, das tönt jetzt alles mega anstrengend und mega, oh, das drückt mich zusammen. Aber wisst ihr, was da dabei bleibt? Jesus. Jesus an deiner Seite. Er sagt nicht, dass du alleine gehen musst. Er sagt von sich, hey, ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Mich hast mit dabei. Du bist nicht allein. Und wenn du mal wieder strauchelst, und das werden wir, weil wir sind keine Superheroes, wir sind keine irgendwie Supermenschen. Wir sind einfach nur Menschen, die scheitern werden, denen es zu viel wird, die Angst haben vor Bedrängnis. Da bin ich ja nicht anders. Da sind wir doch alle gleich. Aber Jesus sagt, hey, ich bin da und ich gehe mit dir den Weg. Und ich lerne dich nicht allein. Und ich gebe dir die Kraft, wieder aufzustehen, wenn du hinfällst. Das ist das Ziel. Aber wir sind alle auf dem Weg hin zum Ziel. Der Weg ist ein schmaler Weg. Und ich habe mir so vorgestellt, das ist wie so ein Wanderweg. Und wenn du wandern gehst in den Bergen, also sollen Menschen gehen, die das gern machen, ich gehöre da weniger dazu. Vor allem, wenn es dann so schmal wird und so eng wird und links und rechts der Buckel runter geht, dann wird es mir anders. Aber dann habe ich gelernt, dann muss man sich einklinken beim Bergführer. Und dann kannst du schauen, wo er hintritt und dann kannst du dort deinen Fuß hinsetzen und so bist du unterwegs in den Bergen. Und genau dazu sind wir eingeladen. Wir dürfen uns bei Jesus einklinken. Er geht uns voraus. Wir müssen das nicht alleine machen. Und das ist eine mega Zusicherung. Hey, wenn wir eingeklinkt sind bei Jesus, Dann können wir wie in dem Lied vorher stehen bleiben, wenn er steht bleibt. Wir können weiterlaufen, wenn er weiterläuft. Aber wir müssen eingeklinkt sein. Und dazu möchte ich euch einladen, dass ihr euch einklingt bei Jesus. Mit ihm den Weg zu gehen. Er ist an eurer Seite, er hat es versprochen. Bleibt mit Jesus im Gespräch, wo der schmale Weg durchgeht. Frag ihn, was für dich dran ist. Und dann möchte ich einen Appell an uns als Gemeinde richten. Lasst uns gegenseitig uns ermutigen, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Uns zu weigern, nach den Maßstäben von dieser Welt zu leben. Sondern das zu leben, was in der Bergpredigt steht. Und da brauchen wir einander und brauchen einander die Ermutigung. Allein sind wir verloren. Hey, und wenn es eng wird, wenn es bedrängend wird, wenn du in Situationen kommst, wo es schwierig wird, dann heb dich fest an Jesus. Er ist da. Red mit ihm. Er hat versprochen, in der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.